Ja, hallo unsere lieben Podcaster und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Wir melden uns heute hier am Freitag bei der Länderspielpause, am großen Tag oder an einem sehr wichtigen Tag für den FC Bayern. Gestern ist die News durchgesickert, heute soll es bestätigt werden. Julian Nagelsmann wird den FC Bayern mit sofortiger Wirkung verlassen und neuer Cheftrainer wird Thomas Tuchel. Alles drum und dran, alle News und so weiter gibt es jetzt gleich in dieser Folge. Aber zuerst begrüße ich natürlich wie immer den Marvin.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich heiße euch wieder ganz herzlich willkommen. Und ja, einiges los bei den Bayern in München. Und ja, da werden wir natürlich gleich drauf zu sprechen kommen. Ja, erstmal zur Woche. Eigentlich wie immer eine ganz entspannte Woche. Schule ist jetzt meinerseits eigentlich, ja, zumindest vorbei. Mal so für 3-4 Wochen komplett abgehakt, dann kommen nochmal die Abi-Klausuren und dann ist das Ganze vorbei. Und ja, deshalb ist es sehr, sehr entspannt. Ich hatte jetzt zu Beginn der Woche noch einige Aufgaben zu erledigen für die Schule, aber jetzt die letzten 2-3 Tage muss ich wirklich nichts mehr machen und kann die Seele mal ein bisschen baumeln lassen. Und ja, ansonsten war nicht viel. Ich war am Dienstag mal außer Fußball, handballerisch unterwegs. Ich war nämlich bei einem Eishockeyspiel von den Kölner Haien gegen die Adler Mannheim. War ich schon lange nicht mehr. Also ich war mal vor, ich weiß gar nicht, ich glaube 2017 oder so, war ich mal einmal bei einem Eishockeyspiel gegen bei Kölner Haien gegen Red Bull München. Aber sonst war ich noch nie beim Eishockeyspiel. Und ja, es war ganz lustig. Das Spiel an sich war eher schlecht. Die Kölner haben 7-3 verloren im vierten Playoff-Spiel. Aber ansonsten von der Stimmung her und so war es eine ganz coole Erfahrung. Konnte man einfach mal so machen. An so einem Abend nach der Schule war das sehr, sehr entspannt, dort mal hinzugehen. Und ja, hat sehr viel Freude gemacht und war mal was Neues. Ich mag es gern, auch mal so neben Fußball, Handball, so das, was man ja öfters mal sieht, auch mal was anderes zu sehen. Habe ich jetzt zwar noch nicht viel gesehen außer Eishockey, aber ja, trotzdem war es mal eine sehr coole Experience, auch zu sehen, wie dort so die Fans und so sind, auch ganz geil eigentlich. Ja, war sehr geil.
Ja, ich war tatsächlich auch einmal, glaube ich, bei einem Eishockeyspiel. Das ist aber über 10 Jahre schon her. Das war auch bei den Kölner Haien. Ich weiß auch, da haben sie auch verloren, aber ist schon was länger her. Ja, was du, glaube ich, ganz vergessen hast, du hattest ja auch Geburtstag. Das letzte Mal, wo wir aufgenommen haben, war es ja noch 17, jetzt bist du volljährig. Der Geburtstag wurde natürlich ausgiebig gefeiert letzte Woche Freitag. Ja, war ja auch ganz nett. Und ja, sonst habe ich dann das restliche Wochenende neben dem Ausnüchterungsprozess, habe ich den dann nochmal mit ein paar Freunden verbracht, war natürlich Formel 1 geguckt, Bundesliga verfolgt und sonst, ja, jetzt ist ja unsere Mottowoche in der Schule, die hat heute angefangen mit dem Thema alles außer den Schulrucksack mitzunehmen. Du hattest eine Musikbox mit, ich hatte einen Baseballschläger mit. Waren jetzt so Gegenstände, die halt eher so aus Jux so gemeint waren. Dein Gegenstand hatte ja noch Verwendung, meiner eher nicht, aber war trotzdem ganz lustig, heute mal auch mal so gar nicht zum Unterricht zu gehen, sondern nur in der Schule zu sein, nicht zum Unterricht zu gehen. Da sind wir doch mit sehr, sehr vielen gerade eben zu McDonald's gefahren. Das war schon sehr, sehr lustig. Und ja, dann denke ich mal, kommen wir zum Thema, was momentan in Fußball-Deutschland allgegenwärtig ist. Julian Nagelsmann wird aller Voraussicht nach den FC Bayern verlassen und Thomas Tuchel wird neuer Trainer beim FC Bayern. Diese Nachricht hat mich gestern sehr, sehr schockiert getroffen. Ich weiß noch, ich habe Dart gestern Abend geguckt, Premier League, und auf einmal sagt dann Diana von Sport1, die da mitmoderiert, wir haben hier ganz frische News aus der Bundesliga, die müssen wir kurz mal hier einschieben. Julian Nagelsmann verlässt den FC Bayern und Thomas Tuchel wird neuer Cheftrainer. Und da dachte ich so, ist das jetzt irgendein Witz oder so? Oder erster gucke ich auf mein Handy, sehe überall, Fabrizio Romano hat das bestätigt, hat gesagt, das passiert und so weiter. Und wenn er das schon sagt, er ist ja der große Mann, der über alle Transfers direkt Bescheid weiß, dann muss da was dran sein. Dann haben immer mehr davon berichtet. Und heute Vormittag war dann auch das Meeting an der Säbener Straße zwischen Nagelsmann, Herbert Hainer, Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn. Und völlig aus dem Nichts verlässt Julian Nagelsmann den FC Bayern. Und meiner Meinung nach ist das die falsche Entscheidung. Man hatte mit Julian Nagelsmann, finde ich, einen der besten Trainer der Welt. Er hatte natürlich dieses Jahr auch ein paar Schwächephasen. Anfang des Jahres hat man ein paar Unentschieden gehabt. Im Herbst hatte man Zeit, wo man, ich glaube, drei, vier Spiele hintereinander nicht gewonnen hat. Aber alles in allem sieht es ja sehr gut trotzdem noch aus beim FC Bayern. Man ist in der Liga jetzt ein Punkt hinter Dortmund, aber man kann das nächste Woche schon wieder alles, sag ich mal, beiseite stellen, indem man das Spiel gewinnt. Und dann hätte man wieder die Führung in der Liga. Dann im Pokal ist man easy im Viertelfinale. In der Champions League hat man Paris mit zwei Weltklasse-Leistungen nach Hause geschickt. Und jetzt entlässt man Julian Nagelsmann. Da fragt man sich im ersten Moment, wieso, vor allem auch finanziell ist das sehr, sehr teuer, weil Nagelsmann hat ja jetzt einen Vertrag bis 2026 bei den Bayern, also noch über mehr als 3 Jahre. Und er wird wohl eine Abfindung von um die 30 bis 40 Millionen bekommen vom FC Bayern. Das ist erstmal krass. Und zudem hat Bayern ja auch 2021 bei seiner Verpflichtung 25 Millionen Euro Ablöse an RB Leipzig gezahlt, um ihn aus diesem Vertrag rauszukaufen. Also man hat insgesamt mehr als 60 Millionen Euro für Julian Nagelsmann ausgegeben, plus das Gehalt, was er auch noch normal bekommen hat. Und jetzt entlässt man ihn nach nicht mal 2 Jahren. Das hat mich sehr, sehr schockiert, weil ich ein großer Fan von Julian Nagelsmann war, um ehrlich zu sein, obwohl er oft kritisiert wurde, vor allem letzte Saison, dieses Jahr nicht ganz stark, aber letzte Saison, ich habe ihn immer sehr gemocht für seine direkte Art und er ist halt auch oft an der Seitenlinie abgegangen und so weiter, was halt viele Bayern-Trainer zuvor nicht gemacht haben, sondern er war auch einer, der das Spiel richtig gelebt hat. Man hat doch gemerkt, dass es sein Traumberuf ist. Er war immer Bayern-Fan als Kind und in seiner Jugend. Er wollte unbedingt diesen Trainerposten beim FC Bayern haben. Und man muss jetzt am Ende des Tages vielleicht sagen, er hat ihn zu früh bekommen. Er ist ja noch sehr, sehr jung. Er hätte auch noch in 10 Jahren Bayern-Trainer easy werden können. Und das haben vor allem am Anfang seiner Amtszeit ja viele gesagt: Ja, Julian Nagelsmann, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, weil er ist noch sehr, sehr jung. Das habe ich dann immer gesagt, nein, das sehe ich nicht so, weil ich finde Nagelsmann ein super Trainer, finde ich auch immer noch. Aber anscheinend hat sich das wohl bestätigt. Es gab wohl keine Zerwürfnisse. Das war mein erster Gedanke, weil eigentlich kannst du ja Nagelsmann nicht direkt rauswerfen, einfach nach einer Niederlage Leverkusen, wo man jetzt einmal in den vergangenen Wochen ein schlechtes Spiel gezeigt hat. Sonst sofort man die Wochen zuvor alles gewonnen. Okay, man hat die Niederlage in Gladbach, aber da muss man ja auch immer mal die äußeren Umstände mal betrachten mit der ungerechtfertigten roten Karte für Upamecano und so weiter. Das wird jetzt nicht der Grund sein. Der Grund wird wohl gewesen sein, das sehe ich halt auch mal mehr durch, dass einige Führungsspieler mit Nagelsmann nicht klarkamen, also mit seiner Trainingsart, mit seiner taktischen Spielweise und so weiter, das dann wohl an die Vereinsbosse gebracht haben. Dann ist es natürlich schwierig, wenn halt Spieler, die teilweise älter sind als der Trainer, sich beim Vorstand über den Trainer beschweren. Da hat man schon mal erstens keine guten Karten und zweitens soll den Bossen wohl auch aufgefallen sein, dass einige Spieler sich nicht so weiterentwickelt haben, wie sie es hätten tun sollen. Zum Beispiel Gnabry, Sané, Mané, das sind ja Spieler, die dieses Jahr weit hinter ihren Erwartungen zurückliegen. Vor allem Sadio Mané, der ja so als Königstransfer gekauft wurde, bringt bis jetzt ja nicht viel auf den Rasen. Okay, er war auch lange verletzt, das muss man noch dazu sagen, aber trotzdem zeigt er nicht die Leistung, die man von ihm erwartet hatte. Und das sollen so die Gründe gewesen sein. Zudem auch noch, dass man halt in der Liga vor der WM 10 Punkte Vorsprung auf den BVB hatte und jetzt, oder 9 Punkte hatte man Vorsprung, jetzt ein Punkt dahinter ist, 10 Punkte verloren in diesem Zeitraum. Das soll den Bossen wohl auch gar nicht geschmeckt haben und Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn sollen da wohl die treibenden Kräfte für gewesen sein. Finde ich alles sehr, sehr schwierig, vor allem weil Herbert Hainer, der Präsident, ja noch am Wochenende, am Sonntag, ein Interview gegeben hat und dort gesagt hat, dass er mit Julian Nagelsmann oder dass man mit Julian Nagelsmann sehr, sehr zufrieden ist, dass die Trainerdiskussion rein von außen kam und dass das gar nicht stimmen soll. Und jetzt 4 Tage später kommt dann die News, dass man Julian Nagelsmann entlassen wird, der selbst davon gar nichts erfahren hat, sondern das nur über die Medien mitbekommen hat. Also das finde ich auch sehr, sehr schwach. Und ich muss auch sagen, das ist keine gute Aktion des FC Bayern. Man ist einmal jetzt Zweiter. Man hat immer noch, wie ich eben schon gesagt habe, eine sehr, sehr gute Chance, deutscher Meister zu werden. Und genau dann, vor allem vor den wichtigen Wochen vor dem Spiel gegen Dortmund, was essentiell sein wird, dann vor dem Spiel gegen City im Pokal, gegen Freiburg, was auch nicht leicht wird, dann vor diesen wichtigen Wochen nochmal so Unruhe zu stiften, indem man den Trainer, der eigentlich einen guten Job macht, den dann halt entlässt, das finde ich nicht richtig, das finde ich eher sehr, sehr schwach. Da muss ich die Vereinsführung klar kritisieren. Und Thomas Tuchel zu der Personalie kann ich sagen, dass ich Thomas Tuchel mag. Viele sagen, er wirkt unsympathisch und so weiter. Ich mochte ihn eigentlich, vor allem seitdem er bei Chelsea war, fand ich ihn sehr, sehr gut und sehr, sehr angenehm. Er ist natürlich ein Trainer, der genau weiß, was er will, der ein Sturkopf ist. Und ich glaube, da könnte nämlich genau das Problem liegen. Tuchel ist ein Weltklasse-Trainer, aber er ist halt auch ein Egoist. Und wenn du als Egoist beim FC Bayern auftrittst, dann kannst du dich nur mit der Führungsriege überwerfen. Und dort wird es dann halt, denke ich mal, auch zu Konflikten kommen. Er kriegt wohl einen Vertrag für 2025. Allerdings befürchte ich, dass er auch schon früher dann wieder seine Sachen packen muss, weil er sich wohl mit den Bossen überwerfen wird. Das hat man in Dortmund gesehen mit Watzke, das hat man in Chelsea mit dem neuen Besitzer gesehen. Also er wurde nie wirklich wegen seiner sportlichen Leistung rausgeworfen. Bei Mainz dann nach Dortmund gegangen, in Dortmund hat er sich dann mit Watzke überworfen. Dann war er bei PSG, da wurde er von Leonardo da rausgeworfen, was ja keiner verstanden hat, weil er hat davor die Saison, er wurde da glaube ich irgendwie ein, zwei Monate nach dem Champions-League-Finale 2020 entlassen, wo man trotzdem wie Erster der Liga war. Das hat irgendwie gar keinen Sinn gemacht. Er hat ja mit PSG alle Pokale gewonnen, bis auf die Champions League, und dort hat er im Finale knapp gegen Bayern verloren. Und danach hat man ihn dann entlassen, kurz darauf. Und das hat ja auch keiner verstanden. Bei Chelsea hatte er dann auch mit den neuen Besitzern seine Probleme. Davor war er super beliebt, auch bei den Fans der Blues. Er hat sich auch super mit Roman Abramowitsch verstanden. Also, ich sag mal so, es ist jetzt so wohl die beste Lösung. Also, ich meine, wie willst du sonst so? Weil ich glaube, ich ja Zinedine Zidane zum FC Bayern gehen würde, der würde das, glaube ich, nicht machen, allein schon wegen der sprachlichen Barriere. Er spricht ja gar kein Englisch, er spricht kein Deutsch, er spricht nur Französisch und Spanisch. Und dann hast du ja schon mal direkt ein Problem. Bei Real Madrid konnte er es natürlich noch machen, weil er Spanisch dort in der spanischen Mannschaft gesprochen hat. Aber bei Bayern München ist es ja eher sehr, sehr schwierig. Also, das wird sehr, 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 es wird nicht einfach jetzt für den FC Bayern, vor allem diese Umstellung mit Thomas Tuchel. Es wird auch vermutet, als weitere Gründe, weil Julian Nagelsmann, wie gesagt, sich mit den Spielern sich nicht gut verstanden hat. Und er hat sich auch vor kurzem darüber aufgeregt, dass ein Maul, als Maulwurf genannt, dass ein Spieler taktische Dinge an die Presse gebracht hat und die wohl auch gestimmt haben. Darüber hat er sich sehr aufgeregt. Vielleicht war das auch noch irgendwie ein Grund, ich habe keine Ahnung. Der FC Bayern soll auf jeden Fall seit 2000 oder soll schon 2018 bei Thomas Tuchel angefragt haben, nachdem Jupp Heynckes zurückgetreten war und darauf dann Niko Kovac kam. Dort sollte Tuchel zu Bayern kommen. Der ist dann allerdings zu Paris gegangen, weil er schon vorher Gespräche mit Paris hatte. Und jetzt sei er halt wohl frei gewesen. Man soll auch schon vor Wochen anscheinend Gespräche mit ihm geführt haben. Und dort muss ich dann einfach sagen, das finde ich dann von Herbert Heiner, den ich sowieso als Bayern-Fan nicht mag. Also ich finde, er ist kein guter Präsident. Dort war Uli Hoeneß der viel bessere Mann, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn er viel kritisiert wird, Uli Hoeneß. Aber ich war immer oder bin immer ein sehr, sehr großer Fan von Uli Hoeneß gewesen. Wenn man dann sagt, oder wenn das dann stimmen sollte, dass Bayern schon vor Wochen Gespräche mit Julian Nagelsmann, wollte ich gerade schon sagen, mit Thomas Tuchel hatte und er dann sich vor 4 Tagen da hinsetzt und ein großes Interview gibt und sagt, Julian Nagelsmann ist fest im Sessel. Dafür habe ich absolut kein Verständnis und ich habe auch null Verständnis, um ehrlich zu sein, für die Entscheidung der Bayern-Boss. Weil wenn man so sieht, wie die Spieler sich eigentlich mit Nagelsmann verstanden haben, auch so Müller und so weiter, hat man ja auch nach dem Paris-Spiel gesehen, die haben eigentlich ein super Verhältnis zu dem gehabt. Deswegen glaube ich nicht unbedingt, dass es dort halt vielleicht irgendwie mit Spielern Probleme gab, sondern dass es eher wirklich daran lag, dass man jetzt halt am Platz 2 lag.
Ja, also ich glaube auch, dass das völlig Ausreden sind. Also erstmal die Führungsebene des FC Bayern finde ich schon seit Jahren einfach, also gefällt mir einfach nicht, wer da so an der Spitze sind und was manchmal dort für Entscheidungen getroffen wird, wie mit Verein und Fans umgegangen wird, vor allem auch, finde ich nicht immer so cool. Und ja, zum Thema Nagelsmann. Also ich muss sagen, rein, wenn man sich die beiden anguckt, wenn man jetzt mal das sportliche weglässt, Tuchel und Nagelsmann anguckt, ist es eigentlich nicht mal schlecht, muss ich sagen. Also Tuchel ist ein super Trainer. Vielleicht bringt er in die Mannschaft nochmal eine Idee rein, die Nagelsmann nicht hatte, die vielleicht was verändert. Rein theoretisch ist das, würde ich sagen, nicht jetzt irgendwie schlecht oder so. Was meiner Meinung nach der große Fehler der Bayern ist, ist einfach der Zeitpunkt. Also ich verstehe nicht, warum man das jetzt in einer Länderspielpause vor dem Spiel, vor dem großen Spiel gegen Dortmund macht, wo man alles in der Hand hat, wo man mit einem Sieg wieder Erster ist, alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist, wo man das, man hat's ja immer noch selbst in der Hand, Meister zu werden. Man ist ja nicht von anderen abhängig. Man muss einfach nur das Spiel gegen Dortmund gewinnen und danach am besten so wenig wie möglich Punkte liegen lassen. Und klar ist der Anspruch von FC Bayern, dass man jedes Jahr gewinnt nach den letzten Jahren und das auch wahrscheinlich mit Abstand. Man will nicht so einen engen Titelkampf bei Bayern. Aber wenn man sich das anguckt, also klar, die Bayern haben dies Jahr, also die Dortmunder sind meiner Meinung nach nicht unbedingt deshalb dran, weil sie viel besser spielen als die letzten Jahre. Also wenn man sich die Punkteschnitte aus den letzten Saisons anguckt, sie hatten letztes Jahr zu dem Zeitpunkt genauso viele Punkte. Sie haben einfach jetzt so seit dem Jahreswechsel einfach diese Phase, wo sie einfach das spielen, was man sich so lange von ihnen gesehen hat. Sie machen es halt einfach besser als sonst. Und deshalb macht es den Einfluss, als ob sie 10-mal besser sind als die letzten Jahre, obwohl sie es gar nicht wirklich sind. Und die Bayern lassen halt in zu vielen Spielen dieses Jahr federn. Also in den letzten Jahren war es da mal so, ja, dann hat man mal ein Spiel gegen Gladbach oder gegen Leverkusen verloren oder mal unentschieden gespielt gegen Augsburg oder so. Das waren aber vielleicht 3, 4 Spiele in der Saison. Und dieses Jahr ist es dann schon so, dass es öfter passiert ist. Aber auch das würde ich nicht auf Nagelsmann schieben, meiner Meinung nach. Erstens haben wir einfach das Ding, dass die Liga einfach besser wird. Also wenn man sich zum Beispiel Leverkusen anguckt, man darf da auch nicht nur das Negative an den Bayern sehen. Man muss auch einfach sagen, Leverkusen hat es halt auch einfach gut gemacht. Das muss man halt auch mal sehen. Und auch andere Mannschaften, wenn man sich zum Beispiel das Köln-Spiel gegen Bayern anguckt, natürlich ist es für Bayern der größte Scheiß, gegen Köln 1-1 zu spielen. Aber Köln hat es einfach über 90 Minuten gut gemacht. Natürlich darfst du da nach 4 Minuten nicht das Eckballtor kassieren. Aber das passiert im Fußball. Wir sind in einer Top-5-Liga. Und wenn du da in die Ecke gehst, dann kann es auch mal passieren, dass es reingeht. Und meiner Meinung nach kann Nagelsmann recht wenig für die Situation. Meiner Meinung nach muss man die Mannschaft eher an den Pranger reißen. Also mir gefällt im Gegensatz zu Nagelsmann die Mannschaft großenteils in vielen Spielen überhaupt nicht. Also wenn ich mir einen Goretzka und einen Kimmich zum Beispiel im Gegensatz zum letzten Jahr zum Beispiel angucke, muss ich sagen, gefällt mir das nicht. Da haben wir ja auch schon im Zusammenhang mit bei der WM drüber geredet. Meiner Meinung nach haben die beiden nicht mehr die Präsenz und Ausstrahlung auf dem Feld, die sie vor allem letztes Jahr, in den letzten beiden Jahren hatten. Das fehlt mir dieses Jahr meiner Meinung nach. Dann dieses ständige Gewechsel auf den Außenverteidigerpositionen auch nicht so gut. Davis auch nicht so überragend wie in den letzten Jahren. Die einzigen, die meiner Meinung nach bei Bayern rausstechen, sind Coman, Choupo-Moting und Musiala.
Ja, die Innenverteidigung würde ich
Ja,
vielleicht auch
die
noch sagen.
Innenverteidigung ist
Also
auch noch okay, aber und da
Upa
ist.
und Upa und De Ligt machen auch einen sehr, sehr guten Job. Also Kimmich und Goretzka, ich finde, das stimmt schon. Also vor allem national sind sie eher schwächer, aber ich fand sie zum Beispiel international sehr, sehr stark. Aber vielleicht war das den Verantwortlichen einfach zu unkonstant. Also wenn man sieht, dass die mal Weltklasse spielen, wie gegen Paris. Dort waren Kimmich und Goretzka absolut erste Sahne, muss man sagen. Vor allem Goretzka sehr stark. Aber dann halt, dass man halt im Bundesliga-Alltag halt oft Fehler gemacht hat. Und vor allem, was ich auch noch kurz einbringen wollte, letztes Jahr ist man halt auch gegen Villarreal halt sehr, sehr früh rausgeflogen, wo man eigentlich einen Freilos hatte. Und man ist im Pokal sang- und klanglos in Gladbach mit 0 zu 5 untergegangen.
Ja, okay, das kommt natürlich dazu. Also, was ich sagen will, also klar, Upamecano, De Ligt, eigentlich solide, trotzdem kriegen die Bayern nichtsdestotrotz unüblich viele Gegentore. Und das liegt nicht nur an Jan Sommer, auch wenn ich sagen muss, dass Jan Sommer mir auch nicht zu 100% gefällt. Also, ich finde, Jan Sommer hält, was er halten muss und hat auch ein, zwei richtige, zum Beispiel gegen PSG hatte er schon in beiden Spielen ein paar Paraden, die schon Weltklasse waren, also die auch wichtig waren. Aber insgesamt muss ich sagen, fällt dann schon für Bayern-Verhältnisse zu oft einer rein. Also das hatte man bei Neuer auch schon diese Saison, aber in den letzten Jahren war das eher nicht so üblich.
Und ja, dann, man hat auf Bayern-Seite auch unüblicherweise oft Rückstände aufzuholen. Und das hatte man halt einfach die letzten Jahre nicht. Und irgendwie, also ich weiß nicht, aber ich mache es persönlich nicht an der Mannschaft, nicht am Trainer aus. Also meiner Meinung nach liegt es nicht an Nagelsmann, sondern es liegt zum einen an den Spielern in der Mannschaft und zum anderen liegt es einfach daran, dass die Liga auch einfach stärker wird und dass die Liga einfach dieses Jahr auf einem guten Niveau spielt. Und wenn man sich anguckt, wer sich auch sonst so gegenseitig schlägt, dann kann es halt auch passieren, dass die Bayern da mal geschlagen werden. Und die Bayern sind dieses Jahr einfach nicht so konstant, wie es die letzten Jahre war. In den letzten Jahren konnte man sich eigentlich sicher sein, dass der FC Bayern 95% seiner Spiele gewinnt. Und man war sich in 95% sicher, die Bayern machen das heute. Aber das hat man dieses Jahr nicht mehr so. Also klar, wenn die Bayern jetzt in Bochum auflaufen, dann geht man trotzdem davon aus, dass sie gewinnen. Aber es gibt dann trotzdem auch die Spiele, wo man so denkt, oh, ja, und das Gleiche habe ich jetzt auch wieder beim BVB. Also eigentlich. Für mein Empfinden denke ich mir aktuell, ja, es wird genauso wie immer laufen, wenn es so ist, oder generell in München für den BVB. Sie gehen mit Hoffnung rein und mit Enttäuschung raus. Und das ist so gerade mein Gedanke. Aber dann gibst du diesen Gedanken im Hinterkopf. Jetzt Trainer entlassen, jetzt Unruhe, jetzt noch mehr Unruhe. Also sind ja ohnehin schon Unruhen. Also was sträubt sich alles durch diese Bayern-Saison? Die haben. Das mit Neuer war das erste große Thema und alles rundherum. Jetzt das. Dann hin und wieder gibt es immer wieder Ärger mit Müller, was ich auch nicht nachvollziehen kann.
Aber von Müller seid ihr irgendwie gar nicht. Von Müller seid ihr gar
Ja,
nicht.
am Anfang schon.
Da wird, glaube ich, von außen sehr, sehr viel reininterpretiert. Thomas Müller und Julian Nagelsmann, das hatten vor allem beim Paris-Spiel so gesehen. Nach dem Spiel haben die sich so mit dem so einen Bodycheck so gegeben und so
Ja,
weiter.
ja.
Und an sich, glaube ich, auch Müller hat ja auch immer so gesagt, nachdem er in Gladbach ausgewechselt wurde, als Upamecano rot bekommen hat, dass er gar kein Problem damit hat, dass es auch im Sinne der Mannschaft ist, dass er Nagelsmann Entscheidungen komplett verstehen kann. Das wird ja, glaube ich, viel von Medien mit eingebracht, weil vor allem Müller spielt ja auch in letzter Zeit, spielt Müller wieder überragenden Fußball, macht so viele Vorlagen, macht Tore und er wird auch von Nagelsmann immer eingesetzt in letzter Zeit. Das stimmt auch einfach. Er spielt jedes Spiel eigentlich.
Ja, jetzt mittlerweile schon, aber zu Anfang der Saison, da gab es ja auch mal dann die Zeit, wo sich irgendwie die Familie von Müller dann beschwert hat und so. Da gab es schon Phasen, wo es dann auch Ärger gab. Aber das andere Thema, also ich persönlich sehe den Fehler an der Situation nicht unbedingt bei Nagelsmann. Also muss ich ganz ehrlich sagen, man sieht, dass bei wie spielen im PSG, er die Mannschaft perfekt einstellen kann, sie zwei sichere Siege holen oder halbwegs sichere. Im Hinspiel war es nicht ganz so sicher, aber insgesamt trotzdem eigentlich sicher. Zwei Siege holen und die Mannschaft einfach richtig einstellt. Meiner Meinung nach fehlt es einfach an den Leistungen der Spieler. Und da kann man Nagelsmann auch nicht die Schuld geben, auch für eine Entwicklung von dem Mané. Also tut mir leid, aber Mané spielt einfach nicht gut. Und was kann Nagelsmann dazu führen, wenn Mané, glaube ich, schon in der Saison gefühlt 10 Abseitstore erzielt hat? Was kann der denn dafür? Also ich weiß nicht. Also klar, man hat sich mehr von Armani erhofft und klar, er konnte die Leistung nicht zeigen. Natürlich war er auch verletzt, aber ja, insgesamt muss man schon sagen, dass Mané eher ein Flop ist bisher. Auch wenn es trotzdem Weltklasse-Spieler ist. Aber meiner Meinung nach hat das recht wenig mit dem Trainer zu tun. Klar, kann jetzt sein, dass Tuchel da jetzt hinkommt, es beim Bayern läuft, die nächsten drei, vier Spiele mit 3, 4, 5-0 gewinnen allesamt und dann sagen alle, ja, das war genau der richtige Schritt von den Bayern, den Nagelsmann zu entlassen. Das war genau der richtige Schritt. Das kann passieren, aber ob es wirklich der richtige Schritt war, weiß ich nicht, weil, wie du es auch eben angesprochen hast, auch allein schon aus den Kostengründen. Also, man hat für diesen Trainer 25 Millionen Euro ausgegeben, hat keine Ahnung, wie viel bezahlt, muss jetzt noch die Abfindung bezahlen. Also, insgesamt ist das so ein schlechtes Geschäft gewesen. Ich meine, ja,
Ja, und dann
man
gibt
muss.
man und dann ist man ist, sagt man oft, nee, wir geben nicht mehr als 40 Millionen für oder 50
Ja,
Millionen für Spieler aus. Und
aber für einen
dann,
Trainer, den man so verschleißt.
ja,
Und vor allem
das ist.
wirklich, also muss ich halt auch so wie es sagen, so sagen, wie es ist. Also die Meisterschaft, also das, was Nagelsmann mit den Bayern gewonnen hat, die Meisterschaft letztes Jahr, die hätte auch Markus Gisdol mit den Bayern gewonnen. Also so ist es nicht. Also ich muss sagen, also dann, es war einfach komplett rausgeworfenes Geld, weil er sozusagen gar keinen Mehrwert hatte, weil also die Meisterschaft kannst du halt eigentlich, du brauchst einen Trainer, der die Mannschaft ein bisschen leitet, aber insgesamt
Du
ist
musst ihn ja
zumindest in den
nicht, du musst
letzten,
ihn nichts beibringen. Du musst den
zumindest
Spielern
in
bei
den,
Bayern
ja.
einfach,
du musst den Spielern ja nicht sagen, wie die
Bei
Fußball
Laune
spielen,
halten.
Digga. Ja, bei Laune halten. Das hat halt Hansi Flick wie kein anderer bei Bayern einfach gekonnt. Der hat sich mit den Spielern so gut verstanden und war, hatte einfach lockeres, was fast schon väterliches Verhältnis mit den Spielern einfach. Das hat man auch, glaube ich, bei der Amazon-Serie von Bayern sehr, sehr gut gesehen, dass der mit jedem sehr, sehr gut konnte, egal was für ein Menschtyp, für ein Spielertyp war. Alle haben da sich super mit ihm verstanden. Weil bei Bayern, da brauchst du nicht großartig da auf Zampano spielen und irgendwie die da laufen lassen und deren Ernährung umstellen und alles umwursteln und was weiß ich machen. Du musst den Spielern ihre Freiheit lassen, das hat Hansi Flick gemacht. Und du musst denen einfach sagen, du musst einfach, wie Franz Beckenbauer es früher mal gesagt hat, geht's raus und spielst Fußball. Weil wenn Bayern, die musst du einfach motivieren, das war's. Mehr musst du da nicht machen. Du musst
Ja,
den, du musst
definitiv.
einen, du musst einen Joshua Kimmich oder einen Leon Goretzka fußballerisch nichts mehr beibringen. Das sind technisch perfekte Spieler oder nahezu perfekte Spieler. Den brauchst du technisch durch irgendwelche Trainingsmethoden nichts beibringen. Generell durch Trainingsmethoden musst du keinem, der beim FC Bayern München im Kader ist, aber ich musst du keinem was beibringen, außer vielleicht noch einen Spieler, der gerade von der U19 oder U21 hochgezogen kommt. Aber sonst brauchst du denen ja nichts beibringen. Coman, Gnabry, Sané, das sind ja alles, Mané, das sind ja, haben ja mehrfach bewiesen, dass das Weltklasse-Spieler sein können. Die musst du einfach motiviert halten. Das ist das Einzige, was du tun musst bei Bayern.
Ja, und das hat Nagelsmann zumindest zum Meistertitel letztes Jahr geschafft, aber mehr halt auch nicht. Und was ich sagen will, ist, dass das jeder, gefühlt jeder halbwegs professionelle Trainer hätte schaffen können. Und ja, dann hat einfach diese Riesenausgaben einfach, waren einfach unnütz. Und jetzt das dann noch so wegzuschmeißen, ist meiner Meinung nach falsch. Und wenn man es macht, dann muss man es meiner Meinung nach machen, sollten die Bayern am nächsten Wochenende gegen den BVB verlieren. Dann wäre es noch für mich einigermaßen akzeptabel. Aber ich verstehe nicht, warum man Nagelsmann jetzt die Chance nimmt, sich zu beweisen. Beziehungsweise er hat sich ja, also ich weiß nicht, eigentlich sehe ich gar keinen Grund, dass er sich beweisen muss. Aber ich finde, er hätte die Chance verdient gehabt, dieses Spiel gegen Dortmund. Hätte
Ja.
Bayern das gewonnen, alles gut. Bayern hätte selbst in der Hand Meister zu werden, alles gut. Hätte Bayern das Spiel verloren, wäre es was anderes gewesen, weil dann hätte man 4 Punkte Abstand, hätte es nicht mehr in der eigenen Hand Meister zu werden. Andere Situation. Dann hätte ich es noch, ja, auch nicht, aber so ein bisschen nachvollziehen können. Aber jetzt, so mitten in der Woche vor allem, wenn es wegen dem Leverkusen-Spiel wäre, hätte man es am Montag direkt machen können. Also, ja, ich finde die
Ja.
Entscheidung nicht gut am Ende, muss ich
Nee.
einfach so sagen. Und ich bin
Ich glaube, da
gespannt.
kommen
Ich
wir mal zum
glaube,
Abschluss.
ja, also ich glaube, es ist für die Bayern trotzdem nicht schlecht, das will ich dazu sagen. Also ich denke, durch Thomas Tuchel hat man weiterhin einen guten Trainer, der sie ebenfalls zu den Titeln führen kann. Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt aus rein sportlicher Sicht schlecht für den FC Bayern ist. Und ja, da muss man einfach mal abwarten, wie es weiterläuft. Für Nagelsmann sehr ärgerlich. Aber ich glaube, er wird da sich auch seine Gedanken zu machen und dann auch ja, wissen, was er davon hat und dann aber auch in der nächsten Zeit beim nächsten Club unter Vertrag kommen.
Ja, also die Karriere von Julian Nagelsmann ist ja nicht vorbei. Also das wird man alles abwarten müssen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er irgendwo im Ausland auch ein Top-Verein managen kann. Das bleibt abzuwarten. Vielleicht ja sogar PSG kann, also ich glaube nicht, dass er Trainer wird, aber rein vom Ding
Oh
her,
nee, das wird nicht
da,
passen.
ja, das wird doch nicht passen, aber rein vom Ding her, die suchen einen Top-Trainer. Ich glaube, Zidane hat da schon abgesagt. Und er ist frei dann und sie wollten, wie gesagt, einen Trainer entlassen. Julian Nagelsmann wäre eine Möglichkeit, glaube ich allerdings
Ja,
nicht.
bei
So,
PSG wird
dann.
jeder Trainer entlassen, sobald sie nicht
Ja,
die
ja,
Zähler.
ja. Ja, und das hat ja noch keiner geschafft. Ja, dann kommen wir dann kurz, denke ich mal, noch zur Champions League-Auslosung. Hat, glaube ich, schon angesprochen. Bayern gegen City, hatten wir ja schon eben drüber gesprochen. Real gegen Chelsea, Neuauflage des Viertelfinals von letzten Jahr. Das war letztes Jahr auch das Rückspiel eines der besten CL-Spiele, die es in den letzten Jahren so gab. Chelsea mit einem 3-1-Rückstand nach Madrid gekommen, haben dann aber nach 70 Minuten 3-0 geführt. Aber dann kam Luka Modric at its best mit, ich glaube, waren es zwei Vorlagen oder ich glaube, eine Traumvorlage auf jeden Fall von Rodrigo mit dem Außenriss. Und das 3-2, weiß ich noch, hat Karim Benzema gemacht und hat somit wurden dann die Blues nach Hause geschickt von den Madrilenen auf dem Weg zum Champions League-Titel. Dann haben wir AC Mailand gegen, warte mal, gegen Neapel?
Benfica.
Gegen
Ne, ich glaube gegen
Benfica?
Benfica.
Benfica und dann Neapel gegen Inter oder
Ne,
gegen
ich doch
AC.
nicht. AC gegen Neapel und Inter gegen
Genau.
Benfica.
Genau, also
Ja.
da kann man auf jeden Fall sagen, dass, weil es gibt jetzt dann zwei Stammbäume, dass falls die Bayern weiterkommen sollten, sie gegen Real oder Chelsea spielen, was ja sehr wahrscheinlich ist Real. Und wenn Bayern angenommen, die schaffen es gegen City und und Real auch noch also dort noch weiterzukommen, sie hätten auf jeden Fall den Champions League-Titel verdient. Das muss man auf jeden Fall sagen. Weil
Ja.
sie haben in der Gruppenphase haben sie Inter und Barca weggehauen. Dann haben sie PSG nach Hause geschickt. Jetzt hat man City und Real Madrid als mögliche Gegner. Oder City hat man als Gegner, Real Madrid als möglichen Gegner. Und dann noch das Endspiel. Also das wäre schon eine sehr, sehr heftige Leistung.
Ja, und was noch spannender an diesen Auslosungen ist, ist ja meiner Meinung nach, dass eine von den Mannschaften, von den beiden Mailänder-Mannschaften, Neapel und Benfica ins Finale kommt. Das ist meiner Meinung nach die viel spannendere Sache, weil das ist eigentlich ja, egal welche Mannschaft ins Finale kommt, eine Sensation für die Mannschaft. Und ich habe es
Ja.
ja schon vor ein paar Folgen angesprochen, für mich Benfica und Neapel Kandidaten, die ins Finale kommen könnten. Und jetzt wird es natürlich noch wahrscheinlicher durch die Auslosung. Also ich denke auch, also ich glaube, dass sich sogar Benfica und Neapel gegen die beiden Mailänder Mannschaften durchsetzen werden. Und dass dann das Halbfinale sein wird. Und da bin ich mal sehr gespannt. Das sind so die beiden Mannschaften, die diese Saison atemberaubend spielen. Also ich weiß nicht, woher Roger Schmidt kommt und was der da in Lissabon macht.
Super
Aber
Arbeit.
irgendwie läuft es da ja richtig. Also ich muss, Roger Schmidt war ja jetzt, also für mich persönlich war der nie für so Leistung bekannt. Also bei Leverkusen kennt man ihn ja zumindest aus der Bundesliga und sonst war der,
Da
glaube ich,
war
in
er
der
nicht
Ehre.
schlecht, da war er okay.
Ja, sonst war er in der Eredivisie unterwegs. Also ich glaube, in der Bundesliga habe ich ihn jetzt so in Erinnerung, dass er einfach ordentliche Leistung gebracht hat. Nichts Krasses, nichts Schlechtes, einfach ordentliche Leistung mit Leverkusen immer mal so, ja, in die europäischen Plätze gekommen und das war es halt dann aber auch wieder. Und dass der jetzt mit Benfica Lissabon, also klar, dass man mit Benfica in der Liga rasiert, ist ja halbwegs normal, aber mit einem portugiesischen Verein im Viertelfinale zu stehen und ja, eigentlich sogar Favorit zu sein aufs Halbfinale. Das
Ja.
gab es so eigentlich noch nie. Also ich weiß,
Das ist schon
ja,
sehr, sehr stark. Also,
früher sicher mal, aber
ja,
so in
das
der
gab es während
modernen Zeit des
Mourinho.
Fußballs, so in der modernen Zeit des Fußballs, in der heutigen Zeit gab es das ja schon lange nicht mehr. Und ja, das ist schon sehr, sehr stark und ich finde es geil, dass wir so eine Mannschaft im CL-Finale haben. Auf der einen Seite haben wir dann so die Mannschaften, ja, wo es eng zugeht, Bayern City und Chelsea Real. Da bin ich sehr gespannt und dann auch aufs Halbfinale natürlich sehr geil. Da bin ich auch mal gespannt, wie je nachdem, welche Top-Mannschaft weiterkommt, ins Finale, bis ins Finale das angeht. Weil ich stelle mir das nicht einfach vor, von einem Viertelfinale und einem Halbfinale, wo man gegen zwei Mannschaften gespielt haben, die auch nach dem Champions League-Titel streben und eher Favoriten sind, zu
Da
spielen,
wir mal
hin
Schwergewichte
zu,
sind im
ja,
europäischen Fußball.
Schwergewichte, genau, Schwergewichte, hin zu einer Mannschaft, die mit einer Menge Euphorie, eine Menge Bock, die ihre Fans stolz machen wollen, diesen Switch einfach, dass du zwei Spiele vorher in der K.O.-Phase gegen Schwergewicht hast und dann auf einmal gegen eine Mannschaft spielst, die alles oder nichts geht, die da alles reinwerfen wird und nicht. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das die Top-Mannschaft von den vier, die weiterkommt, ins Finale angeht. Weil ich glaube, das wird sogar die schwerste Aufgabe für die Mannschaft, die sogar dann bis ins Finale kommt. Weil viele denken ja, okay, die Mannschaft, die aus den Vieren da weiterkommt, die hat es dann im Finale einfach. Aber ich würde sogar eher das Gegenteil behaupten.
Ja, also eigentlich kann ich da dir nur zustimmen und das unterstreichen, was du gesagt hast. Dann würde ich noch mal kurz zur Bundesliga kommen. Über das Bayern-Spiel haben wir gesprochen. Das war ein sehr gutes Spiel von Leverkusen,
Ich
schlechtes
brauche
Spiel in
über mein
Bayern.
Spiel nicht reden.
Okay, du willst über dein Spiel nicht reden. Dann
Nein,
können wir
Spaß,
dir,
nein, Spaß. Ich kann kurz reden.
ja, kannst du ja kurz über dein Spiel sprechen.
Ich hab Spiel zum Glück nicht geguckt. Ja, also so wie ich es gehört habe, BVB mit einer überragenden Leistung, Köln mit einer eher schwachen Leistung, dann so ein paar Aktionen gehabt anscheinend, wo das Spiel dann auch nicht in ihre Richtung gelaufen ist. Es soll anscheinend Eigentlich, also, wobei ich habe die Szene gesehen, also meiner Meinung nach ist das ein Elfmeter für Köln nach Dahoud, nach dem Dahoud-Handspiel war das, glaube ich. Also weiß ich nicht, meiner Meinung nach ein Elfmeter, aber fest steht, hätte nichts an der Leistung geändert. Also klar, Dortmund einfach mit einem starken Spiel, Köln mit einem schwachen Spiel und Köln muss sich warm anziehen. Also jetzt kommen die Big Point-Spiele eigentlich. Also es geht jetzt gegen Gladbach heim. Da muss man eigentlich alles oder nichts gehen. Also, wenn du das Derby gewinnst, ich glaube, dann ist wieder alles gut. Wenn du das verlierst und die Mannschaften da unten weiter punkten, weil gefühlt
Es
punkten die
punkten alle.
Mannschaften da gefühlt immer, natürlich mal auch mal einen Spieltag nicht, aber insgesamt punkten die eigentlich jeden zweiten Spieltag. Und Köln hat jetzt seit geraumer Zeit nicht mehr gepunktet, gefühlt. Und ich glaube, das letzte Spiel war gegen Union Berlin auswärts. Ist jetzt auch schon einiges Spiel her. So, und dann triffst du auf Gladbach. Wenn du da verlierst, wird eng. Wenn du da gewinnst, wird es gut. Dann fährst du auswärts nach Augsburg. Auch das ist ein Big Point-Spiel. Und dann spielst du heim gegen Mainz. Auch das ist ein Spiel, wo man es mitnehmen kann. Und ja, ich bin gespannt, wie Steffen Baumgart angeht. In der Situation war er so krass mit dem FC noch nicht. Also, letztes Jahr lief irgendwie alles locker von der Hand bei Köln. Dies Jahr bis, ja. Eigentlich ja kurz nach der Winterpause auch.
Ja,
Aber
man hatte
ja.
diesen starken Start halt ins neue Jahr mit dem
Ja,
furiosen
man
Sieg
hat
gegen Bremen, mit dem Punkt
Bremen,
in
dem Unentschieden
München.
gegen Bayern. Und dann fing es halt an. Dann kam halt dieses schwache Unentschieden gegen Schalke. Aber das war eigentlich auch nicht so schlecht, weil danach hat man dann auch gegen Leipzig unentschieden gespielt, gegen Frankfurt 3-0 gewonnen. Aber dann kam halt auch diese Phase. Mit dem Stuttgart-Spiel hat es eigentlich angefangen. Nach dem 3-0 gegen Frankfurt mit dem
Ja.
Stuttgart-Spiel. Wobei man da auch wieder sagen muss, da hast du gegen Stuttgart 3-0 verloren. Das ist natürlich sehr schlecht. Dann hast du zu Hause gegen Wolfsburg 2-0 verloren. Kann passieren. Dann hast du auswärts gegen Berlin wieder 0-0 gespielt. Das ist eigentlich ja auch wieder keine schlechte Leistung so. Was man halt einfach sagen muss, ist auch gegen Bochum danach 2-0. Man muss einfach sagen, der FC spielt eigentlich im Grunde genommen, also ich kann es jetzt für die Spiele auf jeden Fall, also jetzt gegen Dortmund nicht, aber davor gegen Bochum war man klar die bessere Mannschaft. Gegen Union war man klar die bessere Mannschaft. Gegen Wolfsburg war man eigentlich auch im Grunde genommen klar die bessere Mannschaft. Gegen Stuttgart nicht, klar. Ja, aber man entscheidet die Spiele einfach nicht für sich. Und meiner Meinung nach scheitert es vor allem in der Offensive. Na klar, jetzt in der Defensive gegen Dortmund natürlich eine Packung, aber ansonsten steht die Defensive vom FC eigentlich im Grunde genommen gut. Ja, es muss da wieder Klick machen. Das ist das Problem. Denn in der Hinrunde hat man ja gut genetzt und auch. Anfang im 2023er Jahr hat man gut genetzt. Man hat auch noch 3 Tore gegen Frankfurt oder so gemacht. Also so ist ja nicht. Also es ist gerade einfach so eine kleine Spirale, wo man sich drin befindet. Und ich hoffe, dass man da gegen Gladbach wieder rauskommen kann. Und spätestens dann auswärts in Augsburg muss man irgendwie, also in den beiden Spielen muss man jetzt Punkte mitnehmen, um sich ja zumindest im engeren Kreis des Abstiegskampfes, würde ich sagen, erstmal noch rauszuhalten. Da würde ich sie jetzt noch nicht zuzählen, tatsächlich, weil ich schon finde, dass die Mannschaften darunter schon noch schlechter sind insgesamt und eher aufpassen müssen, weil mit einem Sieg ist Köln dann auch schon wieder weit weg. Also, das ist halt so eng auch. Die sind gerade in so einer Grauzone, würde ich sagen. Und jetzt geht es in den nächsten Spielen darum, nicht von der Grauzone in die Rotzone zu gelangen, sondern vielleicht eher in die Grünzone zu kommen. Und da bin ich gespannt, wie sie das umsetzen und gespannt auch, wie Steffen Baumgart das handelt. Weil, wie gesagt, in so einer Situation war er mit der Mannschaft noch nicht. Und was ich tatsächlich an ihm jetzt auch mal aussetzen muss, ist, dass er auch einfach mal klare Worte sprechen muss. Also er macht es teilweise, aber dann im O-Ton sagt er eigentlich, die Mannschaft spielt eigentlich gut. Ja, aber es bringt nichts gut zu spielen. Wegen mir können die so schlecht spielen, wie sie wollen, aber Hauptsache, sie holen Punkte. Also Fußball ist ein Ergebnissport, wie man es immer so schön sagt. Und ja, meiner Meinung nach bringt nichts gut zu spielen, wenn man einfach nicht punktet. Und wenn man gegen Bochum ein dominantes Spiel zeigt, aber am Ende 2-0 verliert, ist es ein Scheißspiel, ganz einfach.
Ja, also das, die schönen oder die besten Spiele sind die, die man gewinnt. Das ist eine alte Fußballweisheit. Ja, dann kommen wir jetzt, glaube ich, noch abschließend zum Grand Prix von Saudi-Arabien. Ein Rennen, was wieder mal von Red Bull dominiert wurde. Es war ein ja nicht so spannendes Rennen, muss man ehrlich zugeben. Also das erste Renndrittel war ganz spannend eigentlich mit Verstappen und Leclerc, die sich von den hinteren Plätzen nach vorne gearbeitet haben, aber danach war nicht viel. Kommen wir erstmal zum Qualifying. Dort war es eigentlich relativ eng. Sergio Perez konnte sich die Pole vor Charles Leclerc sichern, Leclerc nur ein knappes Zehntel dahinter. Allerdings ging es für ihn ja 10 Plätze nach hinten aufgrund der Gridstrafe, die er wegen einer neuen Power-Unit-Einheit hatte. Den zweiten Platz hat dann Fernando Alonso geerbt vor George Russell, Carlos Sainz auf Platz 4 und Max Verstappen. Das war die große News des Qualifyings, musste von Platz 15 starten, nachdem er im zweiten Teil der Qualifikation ein Problem mit der Antriebswelle hatte. Ja, das hat dann, glaube ich, viele Leute hoffen lassen, dass man am Sonntag ein sehr, sehr spannendes Rennen sehen wird. Allerdings, ja, wenn halt der eine Red Bull ein Problem hat, gewinnt halt der andere. Sergio Perez konnte eigentlich ziemlich ungefährdet das Rennen gewinnen, hat das Rennen auch von fast Anfang bis Ende geführt. Er hatte ja dann ja kurz diesen schlechten Start, wo Alonso ihn überholt hat. Allerdings hat Alonso ja eine 5-Sekunden-Strafe für seinen Start bekommen, da er neben der Startbox stand. Aber das war dann kein Problem, weil er hat diese 5 Sekunden während einer Safety-Car-Phase absetzen können. Dadurch hat er keine Zeit verloren, noch keinen Platz verloren. Aber die Safety-Car kam schon wieder, ja, sehr höchst fraglich, muss man sagen, an der Stelle, wo eigentlich kein Safety-Car nötig ist. Es kam zum, ja, denkbar schlechtesten Zeitpunkt für die Ferraris, die beide vorher eine Runde da waren an der Box. Und am besten zum besten Zeitpunkt für die Leute, die ganz vorne waren, nämlich die beiden Red Bulls und Fernando Alonso, die nämlich noch nicht an der Box waren, und auch am besten für die Mercedes, die nämlich auch noch nicht an der Box waren. Dadurch haben die Ferrari ihre Plätze 4 und ich glaube 6 wäre es virtuell gewesen, verloren und damit sind sie auf 6 und 7 zurückgefallen und konnten dann halt auch nicht mehr viel ausrichten. Ferrari war einfach auf dem harten Reifen. Sehr, sehr langsam. Zuvor auf dem Soft hatte Leclerc eigentlich einen sehr guten ersten Run, hat einige Plätze gut gemacht, hat Hamilton überholt, unter anderem die beiden Alpinen. Und war dann, glaube ich, schon auf Platz 7, hatte Stroll überholt, also er wäre Sechster virtuell gewesen und hatte auf dem Soft eine eigentlich recht ordentliche Pace. Auf die Pace von Sainz auf dem Medium-Reifen war jetzt nicht allzu schlecht, er konnte da mit Russell, Alonso mithalten. Allerdings dann halt auf dem harten Reifen ging bei Ferrari absolut gar nichts. Also das war ja echt schwierig anzuschauen. Man war wirklich nur vierte Kraft im Renntrim in Jeddah, zumindest auf dem harten Reifen. Man hätte vielleicht das Risiko gehen sollen und auf die Medium-Reifen wechseln sollen. Das hat Lewis Hamilton gemacht. Allerdings muss man halt sagen, bei Hamilton kam halt das Safety Car. Er konnte dann halt noch ein bisschen mehr die Reifen schonen und die dann halt bis zum Ende fahren. Und als Ferrari an der Box war, da waren sie nicht auf den Medium-Reifen, beziehungsweise war halt kein Safety Car, deswegen konnte man das auf jeden Fall verstehen, dass sie auf die harten Reifen gewechselt waren. Allerdings gab es mal wieder Probleme bei Charles Leclerc und seinem Renningenieur, denn Leclerc wusste nicht, dass er während der Safety-Car-Phase pushen soll, um Hamilton, der gerade an der Box war, zu überholen. Das hat ihm sein Renningenieur so spät gesagt. Also er hätte ihm gesagt, er soll pushen. Da war Leclerc schon in der ersten Kurve eingebogen. Das war mal wieder perfektes Timing von Ferrari. Gibt es natürlich auch wieder sehr, sehr viele Memes im Internet. Allerdings auch irgendwo zu Recht. Wobei man halt auch da sagen muss, ich glaube nicht, dass das großartig was am Rennergebnis geändert hätte. Hamilton hätte Leclerc wohl dann halt auch auf dem Medium-Reifen überholt. Also das war eigentlich, das hat den Rennausgang nicht beeinflusst für die Ferrari. An der Spitze, wie gesagt, Sergio Perez sehr dominant. Max Verstappen konnte sich dann auf Platz 2 vorarbeiten, hat natürlich wegen des Safety Cars profitiert, hat dann sich Fernando Alonso überholt. Und war dann Zweiter, Fernando Alonso Dritter, George Russell Vierter, Lewis Hamilton Fünfter, Sechster Sainz, Siebter Leclerc. So sind sie dann auch ins Ziel gefahren. Es ist dann eigentlich nichts mehr passiert. Es gab dann von Verstappen und Perez nochmal ein paar Funksprüche, angebliche Probleme mit dem Auto. Allerdings waren da keine Probleme, sie sind da locker ihr Rennen weitergefahren. Verstappen konnte sogar noch die schnellste Runde von Perez abluchsen am Ende, was dann so ein bisschen für ja, Gespräch, sage ich mal, nach dem Rennen, was dann so ein Gespräch geführt hat und zu ein bisschen einer Diskussion, ja, war das richtig von Verstappen, weil eigentlich wurde ihnen ja gesagt, dass sie keine schnellste Runde mehr fahren sollen. Aber ja, so war das jetzt nun mal, war jetzt auch nicht richtig schlimm. Ich meine, Verstappen will dann halt, wenn er wenigstens das Rennen, wenn das Rennen nicht gewinnen kann, will er wenigstens die schnellste Runde haben, da kann ich ihn absolut verstehen. Und dass er sich die dann holt, das ist dann einfach, ja, das Racer-Gen, was Max Verstappen hat und das wie gesagt, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Allerdings gab es dann nach dem Rennen nochmal ein wenig Aufregung. Das war eigentlich das Spannendste am ganzen Rennwochenende. Und zwar hat Fernando Alonso kurz nachdem er über die Linie fuhr und auch schon auf dem Podium war, eine Strafe bekommen, da man die 5-Sekunden-Strafe nicht richtig abgesessen hat bei Aston Martin. Also man hatte wohl das gleiche gemacht wie Alpine beim Rennen zuvor in Bahrain. Allerdings hat dann Aston Martin Einspruch eingelegt und hat dann ganz viele unterschiedliche Videos gezeigt, warum das legal ist, was sie gemacht haben. Und dann ein paar Stunden später hat Alonso das Podium wieder zurückbekommen. Also der Pokal war nur ganz kurz bei George Russell in den Händen, der diesen dritten Platz geerbt hätte, wenn Alonso nicht die Strafe wieder abgezogen bekommen hätte. Und somit, ja, das zweite Podium jetzt in Folge von Fernando Alonso ist so ziemlich das einzig Positive über die Formel 1, dass halt Alonso wieder vorne ist, weil irgendwie ist es halt. Ja, schwierig zu sehen als Ferrari-Fan, das Ganze schwierig zu verfolgen. Vor allem dann halt auch noch als Deutscher. Man hat nur noch einen deutschen Fahrer, auf den man guckt und dann halt auch irgendwie nicht so richtig. Nico Hülkenberg sitzt halt in einem Auto, was halt im hinteren Mittelfeld ist. Ich meine, Magnussen konnte einen Punkt holen, aber Hülkenberg ist ja auch nicht so spannend zu verfolgen wie Mick Schumacher. Das soll gar kein Disrespect an Nico Hülkenberg sein. Nico Hülkenberg ein sehr, sehr cooler Typ. Ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Allerdings. Also er hat halt nicht so das Charisma, wie Mick Schumacher hat. Das liegt halt einfach daran, weil Mick Schumacher halt Schumacher mit Nachnamen heißt. Allein deswegen hat er schon viel größeres Charisma. Sebastian Vettel fehlt der Formel 1. Ferrari ist schwach. Mercedes ist schwach. Mann, wir haben keinen WM-Kampf. So, wir haben keinen Deutschen, mit dem wir mal mitfiebern können. Das Einzige oder den Einzigen, den man halt irgendwie feiern kann momentan, ist halt Fernando Alonso, weil er halt einfach mit über 40 Jahren immer noch so unfassbar gut ist und jetzt wieder so ein bisschen die Auferstehung hatte, nachdem er ja so lange Jahre lang kein gutes Auto hatte. Ich meine, nachdem er bei Ferrari war, dort waren die Autos ja doch halbwegs anständig, so dass er um WM-Titel mitfahren konnte und auch Rennen gewonnen hat, Podiumsplätze geholt hat und so weiter. Dort war er noch erfolgreich, auch wenn er keinen WM-Titel geholt hat. Aber danach war es ja, die Jahre waren ja die Hölle bei McLaren. Er saß da in einem Auto, was sehr oft das schlechteste oder zweitschlechteste Auto war. Dann noch bei Alpine sah es wieder besser aus, aber er hat ja auch nicht vorne mitgekämpft und jetzt ihn halt wieder vorne zu sehen, dass er jetzt zwei miteinander direkt straight aufs Podium fährt, finde ich sehr, sehr schön, weil, das habe ich heute oft, glaube ich, auch schon in diesem Podcast erwähnt, ich ein sehr, 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 sehr großer Fan von Fernando Alonso bin. Also nach Michael Schumacher und vielleicht mit Charles Leclerc momentan so zusammen, ist das so aller Zeiten mein zwei Lieblingsfahrer halt, würde ich sagen, vielleicht mit Leclerc zusammen. Und ihn halt wieder vorne zu sehen, ihn so glücklich zu sehen nach den ganzen schwierigen Jahren, freut mich halt sehr.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, Hülkenberg muss ich dazu sagen, das liegt halt, glaube ich, auch einfach daran, weil er schon, ja, wir wissen
Alt ist
alle,
auch.
Hülkenberg wird vielleicht 2 Jahre in der Formel 1 sein und dann weg sein. Und in den 2 Jahren wird er auch nichts wirklich reißen. Also ja, blickt man einfach nicht so drauf wie auf Mick Schumacher, wo man ja die Hoffnung hatte, dass er ja Haas als Übergang nutzt und irgendwann dann bei Ferrari landet. Da hatte man natürlich mehr Hoffnung, aber ja, insgesamt Hülkenberg kann dem nicht gerecht werden und Sebastian Vettel fehlt definitiv. Ich hätte es gern
Ja.
gesehen, auch wenn es geil ist, was Alonso jetzt macht, aber ich hätte gern gesehen, was Vettel an Alonsos Position mit dem Auto gemacht hätte, weil feststeht, es wäre nie dazu gekommen, dass Vettel und Alonso im Team fahren und Stroll
Ja.
rausfliegt. Das wäre nie passiert. Ja, wo wir von Stroll reden, für ihn bitter. Auch er wieder mit einem eigentlich guten Rennen.
Mit
Dann
einem
aber.
1A-Überholmanöver außenrum in der Banking-Kurve dagegen Carlos Sainz.
Ja.
Das war bis jetzt für mich das beste Überholmanöver der Saison.
Ja. Und mit einem sehr, sehr guten Rennen und dann leider einem bitteren Ausfall, technisch bedingt. Ja, sehr bitter für ihn. Trotzdem auch dort wieder lobende Worte von mir. Also, wir in unserem Podcast werben ja generell, also wir müssen, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ganz früher, zu den Anfängen, waren wir beide, glaube ich, die übelsten Stroll-Hater.
Ja,
Aber
so ein bisschen, weil er halt auch mit Vettel manchmal so ein bisschen 2017 da so
ja.
Kollision hatte und so.
Also ganz am Anfang mochten wir geil, aber ich muss sagen, ja, so seit 2, 3 Jahren, klar, so vor 3 Jahren oder so, er war auch nicht der beste Fahrer, so, aber ich finde, er hat schon oft genug bewiesen, dass er den Platz in der Formel 1 verdient hat. Und meiner Meinung nach ist der Hate gegen ihn oftmals unberechtigt, weil ich schon finde,
Ja.
dass Stroll auf jeden Fall ein Fahrer ist, der es verdient hat, in der Formel 1 zu fahren. Anders als das zum Beispiel eher bei einem Nicolas Latifi war, der vielleicht in einer Saison zwei gute Rennen hatte oder so, oder halbwegs gute Rennen. Ja, also bei Stroll, der hält unberechtigt, und das zeigt er auch jetzt. Klar hält er vielleicht nicht mit einem Fernando Alonso aktuell mit. Das
Aber
kannst du aber auch
Alonso ist halt
einfach.
immer noch absolut krass. Also, das muss man
Alonso
halt
ist
einfach
halt ein
sagen.
Weltklasse-Fahrer
Er hat
und
halt oft so krasse Teamkollegen. Ich meine, er hatte Vettel, er hatte Alonso, er hatte Sergio Perez in seiner absoluten Prime 2020 als Teamkollege, weil Perez 2020 war absolut krass. Dann hatte er Felipe Massa, der auch kein schlechter war. Er hat halt Sergej Sirotkin, den er halt auch geschlagen hat als Teamkollegen. 2018 bei Williams, aber sonst hat er halt auch immer Teamkollegen, die halt schon mindestens mal Vize-Weltmeister waren. Weil Perez wird es ja eh dieses Jahr. Also er ist noch kein Vize-Weltmeister, aber Perez wird ja Vize-Weltmeister dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Also Stroll, meiner Meinung nach ist das völlig in Ordnung. Und klar, wie du gerade auch gesagt hast, Alonso, Weltklasse-Fahrer, muss man einfach so sagen, auch in seinem Alter immer noch. Und Stroll ist ein durchschnittlicher Fahrer, würde ich sagen. Also insgesamt ein durchschnittlicher Fahrer, der mal gute, mal schlechte Leistungen hat. In dieser Saison hat er bisher meiner Meinung nach zwei sehr gute Leistungen gezeigt, wo er gefahren ist. Natürlich mit dem Ausfall jetzt bitter, aber insgesamt gut. Wollte ich einfach nur noch mal erwähnen. Und ja, vorne, ja, wird's mau, ne? Also,
Ja, die,
wenn
das
du,
Ding ist over. Also,
also.
wir sind ja nicht doof. Ich bin ja Ferrari-Fan und letztes Jahr hat man dann ja oft die Hoffnung gehabt und so weiter und dann auch nach schlechten Rennen immer wieder gesagt, ja, die werden zurückschlagen, was natürlich nicht passiert ist. Aber dieses Jahr, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, das ist halt
Ich
wirklich so
ich trau
eine.
ja Ferrari aktuell nicht mal am Podium zu, muss ich sagen.
Ja, okay, halt in Bahrain hätten sie es halt geholt, wenn der Motor halt nicht brumm brumm gemacht hätte und kaputt gegangen wäre.
Ja, aber auch nur, weil die Mercedes lang genug Alonso aufgehalten haben. Und Alonso am Anfang die
Ja,
Kollision mit Stroll hatte, so, und also
das
sonst.
stimmt. Ja, das stimmt. Also, ich meine, steht ja außer Frage, denke ich mal, dass Ferrari dieses Jahr irgendwo ein Podium holen wird. Und dass sie auch an manchen Strecken stark sein werden. Aber das wird halt von meinem Gefühl her so eine 2014-Saison 2.0, wo halt ein Team halt, oder 2020er-Saison, sage ich mal, wo halt ein Team ganz vorne mit ist. Weil zum Beispiel letztes Jahr, da hatte man auch. In der zweiten Saisonhälfte eigentlich hatte man oft das Gefühl, ja, Red Bull ist hoher Favorit, aber man hatte immer dieses Gefühl, ja, vielleicht kann Ferrari oder vielleicht kann Mercedes irgendwas tun. Zum Beispiel letztes Jahr so in Monza oder so, dann hatte Leclerc die Pole, hat lange geführt und so weiter und da hat man wenigstens so ein bisschen Hoffnung gehabt. Oder in Austin, als Verstappen diesen schlechten Stopp hatte und Hamilton lange geführt hat, oh, vielleicht kann Hamilton das Rennen gewinnen. Oder sonst wo, dass halt Ferrari zumindest im Qualifying auf Pole geholt hat, Mercedes mal eine Pole geholt hat und so weiter, dass man oft so Rennen hatte, wo man dachte, es ist sehr gut möglich, dass wer anderes außer Red Bull gewinnt. Aber jetzt hast du ja nicht mal dieses Gefühl, es kann wer anders gewinnen, weil Red Bull halt so in einer eigenen Liga ist. Ich meine, Verstappen, der hat von P20, von P15 das Rennen begonnen und ist 20 Sekunden oder was es am Ende war, vor Alonso, vor dem dritten ins Ziel gekommen. Das ist einfach krank, wie dominant Red Bull ist. Man muss Red Bull und auch den Fahrern Sergio Perez und Max Verstappen einfach ein Riesenlob aussprechen. Die fahren überragend. Auch Perez ist ein, muss man sagen. Auch Verstappen war nahe an ihm dran nach dem Safety Car, war wieder dran und er hat trotzdem die Lücke die ganze Zeit gleich gehalten zu Verstappen. Er war genauso schnell wie er. Er hat ein super Wochenende gehabt, Pole geholt, er hat alles perfekt gemacht. Er hat das gemacht, was er tun muss, wenn halt Verstappen ein Problem hat und dann halt den Sieg zu erben. Er hätte das Rennen ohne die Verstappen, ohne das Problem bei Verstappen, denke ich mal, nicht gewonnen. Aber er wäre auf jeden Fall easy wieder auf Platz 2 gekommen. Und er erfüllt halt das, was man halt von ihm sich erhofft. Und er sagt natürlich selber, er will jetzt um die WM fahren. Er hat ein Auto, was das schnellste im Feld ist. Er hat jetzt ein Rennen gewonnen und so weiter. Er ist in der WM, ich glaube, nur ein Punkt hinter Verstappen, weil er sich ja noch die schnellste Rennrunde geholt hat. Aber das ist ja an sich. Perfekt, Red Bull macht perfekte Arbeit. Ich meine, deren Auto geht kaputt im Qualifying, die starten von ganz hinten und trotzdem holen sie einen Doppelsieg. Wer willst du dir als Red Bull-Team nicht erhoffen? Das ist wie Mercedes halt zu Zeiten von Lewis Hamilton und Nico Rosberg oder in Zeiten von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Das ist Dominanz at its best und ich meine, es liegt ja gar kein Zweifel daran, dass Red Bull Weltmeister wird, dass Max Verstappen, denke ich mal, auch Weltmeister wird, weil er einfach der bessere Fahrer ist als Sergio Perez, das ist einfach so. Und ja, leider kann man dagegen nichts machen. Wir müssen hoffen, dass die anderen Teams aufholen. Ich würde mir sogar wünschen, dass so ein Team wie Mercedes wieder richtig stark wird, dass wir zumindest wieder einen WM-Kampf haben. Aber den sehe ich halt momentan leider nicht. Deswegen habe ich das Gefühl, dass es leider eine etwas langweiligere Formel-1-Saison wird. Wenn man jetzt so sieht, ja, letztes Jahr hat man auch schon oft gesagt, boah, da waren so viele Rennen, die Max Verstappen gewonnen hat. Aber auf dem Papier waren die Rennen letztes Jahr ja nicht mal scheiße, sondern es war halt oft derselbe Rennausgang. Aber die Rennen an sich waren oft interessant. Dieses Jahr hat man, glaube ich, so das Gefühl, dass die Rennen halt langweilig werden und es ist der gleiche Rennausgang, was ich halt ein bisschen schade finde. Oder
Ja,
nicht nur ein
also
bisschen, das finde ich sehr schade.
ja, auf jeden Fall. Also muss man auch abwarten. Die einzige Frage, die sich halt stellt, wie entwickelt sich so der Kampf zwischen Perez und Verstappen? Insgesamt würde ich da auch eher auf Verstappen tendieren, allein schon aus Teamorder-Sicht. Nichtsdestotrotz hat man gesehen, wenn man Perez fahren lässt, wie dieses Rennen, also nachdem Verstappen Zweiter war, konnte er nicht mehr wirklich Zeit gut machen, also sind ähnliches Tempo gefahren. Ja, also ich weiß nicht, wie, also meiner Meinung nach kann Perez bei Red Bull nicht seine volle Leistung abrufen. Das sage ich so, wie es ist. Also ich glaube nicht, dass Red Bull ihn
Klar.
seine volle Leistung insgesamt abrufen lässt. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Vielleicht wird es da noch irgendwie spannend. Zumindest am Anfang der Saison oder so, früher oder später wird Red Bull das, denke ich, regeln. Ich glaube nicht, dass man sich da so ein hauseigenes Problem ranschaffen möchte, auch wenn man es sich theoretisch, denke ich, erlauben kann, weil selbst wenn die sich mal in drei Rennen abschießen würden, sie trotzdem am Ende vorne stehen würden. Ja, muss man einfach gucken und von woanders wird da nichts kommen. Also die ersten beiden Plätze werden an Red Bull gehen, woanders wird nichts herkommen. Also selbst wenn Ferrari und Mercedes sich noch nach vorne entwickelt,
Oder
wird das erst,
Aston.
oder Aston, wird das so lange dauern, also das wird so lange dauern, dass es dann einfach zu spät ist und das Red Bull gefühlt schon durch ist, weil also in den nächsten drei Rennen wird sich ohne Ausfall, denke ich, an den ersten beiden nichts ändern, sage ich so, wie es ist.
Ja, dann, wir müssen halt einfach hoffen, dass halt wirklich, das hat man ja oft pro Saison so, auch wo Mercedes recht dominant war, dass halt irgendein Chaos ist, wie Kaum zum Beispiel 2020. Monza, dass Hamilton irgendwie oder in dem Fall dann Verstappen irgendeine heftige Strafe aufgebrummt bekommt und dann halt einfach ganz weit hinten ist, dass dann halt irgendwie andere Teams vorne sind, weil sagen wir mal so, wenn Red Bull nicht da wäre, wäre es eigentlich vorne recht interessant.
Ja,
Aber weil sie halt,
definitiv.
das ist halt so das Coole, finde ich, ist halt der Kampf um Platz 2. Das ist halt, glaube ich, auch immer streckenabhängig, wer da am stärksten ist. Aber ja, muss man abwarten. Ferrari hat ja gesagt, sie bringen Upgrades nach Saudi-Arabien und auch nach Australien. In Saudi-Arabien habe ich auch mal echt nicht ganz so viel von gesehen. Mal gucken, ob es in Australien besser wird. Dort hat man ja letztes Jahr das Rennen absolut dominiert. Nicht nur das Rennen, sondern das ganze Rennwochenende. Das war für mich so als Ferrari-Fan oder okay, Sainz ist ausgefallen, aber so rein vom Ding her so das entspannteste Rennen, was ich glaube ich je gesehen habe, weil Leclerc hatte Pole, hat. Es gab nie irgendeinen Zweifel daran, dass er dieses Rennen gewinnen wird. Schnellste Runde, jede Runde angeführt, Fahrer des Tages. Also er hat alles geschafft, was man an einem Rennwochenende schaffen kann, mit über 20 Sekunden Vorsprung gewonnen. Das war wirklich Dominanz pur. Und jetzt nicht mal ein Jahr später ist man an diesem Punkt, wo man sich so denkt, Alter, wie kann das ein Jahr her sein, wo wir noch so gut waren? Jetzt gucke ich, wo wir jetzt sind und stehen ganz woanders. Ja. Leider, ich habe heute auch oft so gesagt, so Australien war halt wirklich so der Punkt, wo ich dann an die WM geglaubt habe. Es hört sich jetzt so an, weil es das dritte Rennen war. Aber weißt du, man gewinnt das Rennen so dominant, auch die Rennen davor war man so gut, hat in Bahrain gewonnen und es sah perfekt aus. Vor allem Red Bull hatte Zuverlässigkeitsprobleme, die Ferrari zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte. Und dann so ab dem nächsten Rennen in Imola ist so alles bergab gegangen bei der Scuderia. Aber so ist das. Ich lasse mich nicht ermutigen. Ich werde diese Marke und die Fahrer, egal was passiert, immer nach vorne pushen. Und werde auch egal wie scheiße sie sind, jedes Rennen, vor jedem Rennen Herzrasen bekommen und irgendwie hoffen, dass irgendwas geht. Und nach dem Rennen werde ich deprimiert da sitzen und mir nur denken, warum mache ich mir überhaupt Hoffnung? Aber ja, jedes Wochenende aufs Neue. Gebe ich der Scuderia eine neue Chance. Und das wird auch immer so bleiben. Und das ist ja auch das Schöne an der ganzen Geschichte, dass man trotz dessen es halt sehr, sehr schlecht oft aussieht, man immer wieder zurückkommt und immer wieder an die Chance glaubt.
Ja, definitiv, das macht das Fansein auch aus. Alle, die da anders rangehen, sind keine Fans. Für mich Und das mache ich ja auch schon seit geraumer Zeit mit dem FC mit. Das machst du vielleicht auch dieses Jahr insbesondere noch mal ein bisschen mehr mit den Bayern mit, weil klar ist, auch als Bayern-Fan lässt einen die Situation natürlich jetzt mittlerweile nicht mehr kalt.
Ja.
Sonst denkt man sich so, ach ja, haben wir heute mal ein Spiel verloren. Nächste Woche gewinnen wir wieder 4-0 und werden am Ende eh deutscher Meister. So. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber aktuell würde ich, glaube ich, nicht mehr diese hundertprozentige Sicherheit haben.
Nein, habe ich auch
Also,
nicht, habe ich auf gar keinen Fall.
die Sicherheit, also wenn ich Bayern-Fan wäre, wäre meine Sicherheit aktuell, glaube ich, noch bei 75%. Aber
Es ist ja
insgesamt,
nicht nur Bundesliga, es ist ja auch noch Champions League jetzt, dieses
ja.
City-Spiel. Pokal gegen Freiburg wird auch nicht einfach. Also, ich sag mal so,
Aber
selbst
wobei
wenn man, ja, okay, Freiburg hat das natürlich eine sehr gute Chance, selbst wenn man die Meisterschaft nicht gewinnt, man hat noch die Champions League und Pokal, aber selbst da wird es unfassbar schwer. Es ist eine sehr, sehr schwierige Phase. Aber ich sag auch, so wie es ist vielleicht auch mal schön, so eine schwierige Phase mit dem Verein durchgehen zu müssen. Im Moment ist es vielleicht nicht ganz so schön momentan, aber wenn ich vielleicht mal dann später da drauf blicken werde, wird es gut gewesen sein, weil das ist das, was einen stärkt als Fan, glaube ich. Wenn man durch, ich glaube, deswegen stärkt mich auch ist auch diese Phase Ferrari-Fans sein, sind Ferrari-Fans auch so unfassbar stark, weil man halt so unfassbar viel schon durchgemacht hat und man wächst halt immer. Man wird immer stärker nach jeder Krise, wird man oder nach jedem schlechten Rennen, nach jedem schlechten Ergebnis, wird man immer stärker und stärker Fan von der Sache. Und so ist es halt bei mir bei Ferrari und so ist es vielleicht auch bei Bayern, dass es vielleicht dann noch mehr, dass man noch stärker dann hinter diesem Verein steht.
Ja, und mit diesen Worten denke ich, ja, beenden wir diese vollumfängliche Folge. Hätte ich persönlich nicht mit gerechnet, dass wir hier so viele Themen heute auftischen. Natürlich haben die Bayern uns dann netterweise gestern ordentlich Gesprächsbedarf geliefert. Sehr nett. Müssen wir mal in die Säbener Straße noch ein Dankeschön schicken für diese.
Ja, ich vielleicht nicht.
Ja, okay. Ja, aber ja, jedenfalls viele Themen. Nagelsmann aus. Ja, Ferrari, Formel 1, Spannung weg. Ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Nächste Woche steht ja dann schon das nächste Formel 1-Rennen an und auch wieder die Bundesliga. Von daher haben wir dann auch wieder ausreichend Gesprächsthemen. Des Weiteren spielt ja die deutsche Nationalmannschaft zwar in Testspielen am Wochenende, wo Hansi Flick ja auch mal ein bisschen was ausprobiert hat. Auch wenn ich es nicht gucke, bin ich da trotzdem mal gespannt. Er hat ja einige, ich glaube, ich weiß gar nicht wie viele, aber ich glaube, er hat, glaube ich, 6, 7, 8 Spieler mit zu den Spielen genommen, die noch nie ein Nationalmannschaftsspiel gemacht haben. Unter anderem auch Spieler wie Marius Wolf, was ich sehr schön finde. Dem gönne ich es
Finde ich
richtig.
auch
Also,
gut. Der
finde ich echt.
spielt auch klasse, der spielt sehr stark.
Ja, also Marius Wolf, wirklich super Entwicklung. Also, der war ja bei Frankfurt früher krass. Also hatte da so diese Saison, wo er richtig gut war oder wo er richtig gutes Spiel gezeigt hat. Dann ist er zu Dortmund gewechselt. Da konnte er sich gar nicht durchsetzen. Dann ist er zu Köln ausgeliehen worden, hat da eine richtig gute Rolle gespielt, hat es gut gemacht. Dann ist er wieder zurück zu Dortmund gegangen, hat da wieder nicht wirklich eine Rolle gespielt, aber hat sich immer weiter rangekämpft und ist jetzt mittlerweile dort eigentlich so gut wie Stammspieler. Und ja, sehr gut gönne ich auf jeden Fall. Aber darüber können wir dann nächste Woche nochmal sprechen, nachdem wir vielleicht gesehen haben, was die Spieler da alle so geleistet haben bei ihren Debüts vielleicht. Und ja, bis dahin verabschiede ich mich, sage von meiner Seite aus Ciao und bis nächste Woche wieder.
Ja, ich wünsche euch auch eine sehr, sehr gute Woche. Ich muss mal gucken, oder wir müssen mal gucken, wann wir die Folge bringen. Vielleicht dann ja nächste Woche auch am Wochenende nach dem Bundesliga. Oder ist nächste Woche? Nächste Woche ist schon wieder Bundesliga, ne?
Ja, aber
Nächste,
nächste Woche ist
ja.
auch Formel 1, wo wir Prediction
Next,
machen.
ja, stimmt. Ja, wir gucken mal. Je nachdem können wir ja ein bisschen über unsere Mottowoche vielleicht ein bisschen berichten, wie die dann
Mal
abgelaufen ist. Wir
gucken.
können ja mal so irgendwie nächste Woche Donnerstag oder so mal oder Mittwoch oder so, können wir mal gucken, wie wir das machen. Ja, ich wünsche euch
Sehen wir
bis dahin eine
dann.
sehr, sehr gute Zeit. Sehen wir dann. Ich wünsche euch bis dahin eine sehr, sehr gute Zeit und denkt immer dran, einfach mal abziehen.